Du kennst bestimmt Tchibo, eine Brand mit Sitz in Hamburg, die neben Kaffee auch alle möglichen anderen Dinge verkauft. Wir dürfen heute allerdings nicht mit der deutschen Truppe sprechen, sondern mit Simon, dem Schweizer Head of E-Commerce, der uns einerseits mal erklärt, wie die Brand gewachsen ist und vor allem darauf eingeht, was den Schweizer E-Commerce-Markt ausmacht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Simon Kienzel. Simon, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Simon. Für all jene, die gerade zuhören, das ist auch für mich heute eine Premiere, weil der Simon und ich, wir kennen uns rein über den Schriftverkehr. Der Simon hat mich kontaktiert, ob er vielleicht bei uns auf der Bühne mal präsentieren kann. Nachdem unsere Speaker-Slots meistens immer sehr schnell vergeben sind, haben wir ihm angeboten, wir können doch gerne mal über einen Podcast miteinander reden. Wir haben davor tatsächlich noch nie telefonisch oder so miteinander gesprochen, haben uns gerade im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Aber da sieht man einfach, wie die digitale Welt dazu führt, wie Leute zueinander finden. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance genutzt und schauen heute mal ein bisschen ins Nachbarland rüber, weil der Simon ist Head of E-Commerce bei Tchibo, allerdings nicht in Österreich, sondern in der Schweiz, nebenbei Keynote Speaker und gibt sehr gerne auch sein Wissen weiter. Aber bevor ich da mehr oder weniger viel darüber rumschnacke, würde ich sagen, du übernimmst mal kurz das Kommando und kannst gerne dich selbst mal vorstellen.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin Simon Kienzel, arbeite im Schweizer Bereich von Tchibo, bin hier Head of E-Commerce, also für den Schweizer Online-Shop tätig und zuständig und komme ganz, ganz ursprünglich mal aus der Gastro und bin dann nach dem Studium in die IT-Beratung gegangen, war da für eine Weile, bin dann in ein B2B-Loyalty-Unternehmen gegangen, was Bonusprogramme für andere Unternehmen betreut und verkauft und dann eben zu Tchibo erst in der Hamburger Zentrale unterwegs gewesen und jetzt seit diesem Jahr eben in der Schweiz, hier in Zürich und betreue das Schweizer Online-Geschäft, genau.
Okay, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, viele kennen Tchibo. Magst du vielleicht einfach mal ganz kurz erklären, was ist Tchibo? Welche Produkte verkauft ihr? In wie vielen Ländern seid ihr da tätig? Ich weiß, dass es in Österreich sowohl Filialen gibt als auch einen eigenen Online-Shop, aber ich glaube, aus deinem Blickwinkel ist das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen.
Sehr gerne. Tchibo ist tatsächlich ein relativ altes Unternehmen, kommt aus dem Kaffee, hat damals angefangen, Kaffee in der Nachkriegszeit per Post zu verschicken. Und Kaffee ist auch nach wie vor eins der beiden großen Standbeine. Das andere, was mittlerweile viele auch mit Tchibo verbinden, ist eben unser Non-Food-Geschäft, wo wir mit einem starken Fokus auf Kleidung, aber eigentlich relativ kategorieübergreifend eben Non-Food-Produkte verkaufen, über Möbel, über Küchenartikel, eben aber mit einem relativ starken Fokus auf Kleidung. Was tatsächlich daher kommt, das ist noch eine ganz gute Geschichte, dass man eben in dieser Nachkriegszeit, als man den Kaffee versendet hat, irgendwann angefangen hat, als tatsächlich Bonus- oder Loyalty-Programm Beigaben zu den Paketen zu machen. Das heißt, man hat eben beispielsweise ein Küchentuch dazugelegt, wenn man 3, 4, 5 Pakete Kaffee gekauft hat. Und anscheinend haben sie es so hinbekommen, dass diese Produkte, diese Beigaben so eine gute Qualität hatten, dass die Leute danach gefragt haben, ob sie die nicht auch einfach direkt kaufen können. Und daher kommt überhaupt dieses Non-Food-Geschäft, weil man dann gesagt hat, na gut, dann fangen wir eben auch an, die jetzt so zu produzieren, dass man die kaufen kann. Und daraus hat sich das eben entwickelt. Und was mittlerweile der Modus ist, dass man in sogenannten Themenwelten arbeitet. Das heißt, wir haben kuratierte Produktkategorien oder Produktgruppen, die eben unter einem Motto dann verkauft werden. Das ist meistens entweder an Anlass angelehnt, also natürlich so die Klassiker Weihnachten, Ostern etc., aber auch Valentinstag, kann aber auch Jahreszeiten angelegt sein oder einfach nur nach einer Stimmung, wie auch immer. Also da ist ganz, ganz viel möglich und es ist so, dass eben jede Woche eine beziehungsweise online auch mehr Themenwelten online kommen. Die Artikel sind dann für eine gewisse Weile online und gehen dann eben wieder aus dem Sortiment raus. Wir haben also so einen stetigen Wechsel eben drin. Und Tchibo macht das auf 3 Vertriebswegen. Der eine ist eben online über die Online-Shops. Dann haben wir die eigenen Filialen, die praktisch Tchibo-Filialen sind, also wo nur Tchibo-Produkte verkauft werden. Und dann gibt es eben das, was wir Depots nennen, was Shop-in-Shops eigentlich sind. Das heißt, ich habe im Supermarkt einen abgegrenzten Bereich, in dem nur Tchibo-Produkte liegen und die sind tatsächlich auch unser eigener Hoheitsbereich. Das heißt, man hat dort eben Preishoheit, man hat Produkthoheit und es ist eigentlich wie ein eigenes Geschäft im Geschäft sozusagen. Und das macht man also der Online-Shop ist in aktuell 9 Ländern verfügbar. Das ist mit einem relativ starken Fokus ehrlicherweise auf die Dachregion. Man ist aber eben auch in Osteuropa, in der Türkei und seit einer Weile auch in den USA. In den USA ist es allerdings mit extremem Fokus auf Kaffee. Also dort wird kein Non-Food angeboten, sondern nur die Kaffee-Artikel. Genau.
Mega spannend. Was hat dich dazu bewogen, zu Chibo zu gehen? Du hast gesagt, du hast dann in der Hamburger Filiale mal begonnen. Was hat dich so daran gereizt, mal so den Blick hinter die Händlerkulissen zu wagen?
Ich habe tatsächlich damals, also das B2B-Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war schon in Hamburg. Das heißt, ich wollte damals ganz gerne auch in Hamburg bleiben, habe mich da umgesehen und war vorher eben nur im Mittelstand unterwegs und mich hat die Konzernperspektive total interessiert, mal zu sehen, wie sieht es aus in so einem Riesenmaschinenraum. Und mich hat die Rolle, auf die ich mich damals beworben habe, eben total angesprochen. Und das hat dann auch mit meiner Führungskraft in Hamburg eben sofort geklickt und wir haben uns super verstanden. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich das sehr, sehr gerne machen würde.
Sagst du, Führungskraft hat gut geklickt. Jetzt bist du selbst Head of E-Commerce. Was macht ein Head of E-Commerce so den ganzen Tag? Wir hatten erst vor kurzem eine Folge mit dem Philipp Hannel von Herr Gleitner dabei, der auch so ein bisschen seinen Tag geschildert hat. Jetzt frage ich an dich, wie schaut so dein Tag als Head of E-Commerce aus?
Also ich fange meistens morgens an, dass ich in meine Mails reingucke, was ist Wichtiges passiert, was ist Unwichtiges passiert. Ich gucke in die Zahlen rein, wie ist der Vortag gelaufen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn wir wichtige Promos haben, wenn wir wichtige Aktionen haben, wo ich einfach gucken muss, okay, wie ist das gelaufen? Müssen wir was anpassen? Ist natürlich dann auch wichtig, wenn wir marketingseitig für eine Aktion viel Geld in die Hand nehmen, auch da zu tracken, wie läuft es gut, läuft es schlecht. Und ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich Daily Business eher weniger eingebunden bin, sondern eher dann in den Joe Fixes mit den Teammitgliedern übergreifende Themen abstimme, zum Beispiel, wie gesagt, zu Promotionen, zu E-Mails, zu den Anstößen eben, die wir in Richtung Kunde machen. Und das, was ich tatsächlich dann über den Tag an Themen bearbeite, sind mehr eben strategische Projekte, also Themen zu treiben, die sich darauf konzentrieren, wo wollen wir hin, welche Kanäle sind wichtig, welche Themen sind für dieses Jahr wichtig, wo wollen wir hin, wie wollen wir Kunden ansprechen, wo wollen wir Kunden ansprechen, also eher diese strategische Ausrichtung eben zu formen. Und ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir uns jetzt schon darum kümmern, wie sieht die Black Week dieses Jahr bei uns aus, was wollen wir zeigen, was wollen wir nicht zeigen. Und das sind dann eher diese strategischen Themen, um die ich mich kümmere, genau.
Sehr vorbildlich, wenn man sich am Anfang des Jahres mehr oder weniger schon mit der Black Week-Planung auseinandersetzt. Das kenne ich sehr gegenteilig auch von vielen anderen Jobs, die sich eine Woche vor Black Week mal kurz Gedanken machen, so, machen wir da eigentlich mit oder nicht?
Das können
und
wir uns nicht
demnach
lassen,
dann einfach sozusagen ihre Jahresplanung von Woche zu Woche leben. Ich habe auch mit dem Christian Pittner in der 13. Folge darüber gesprochen, dass es bei vielen Startups auch wirklich tatsächlich der Fall ist, dass viele von Tag zu Tag planen oder von Woche zu Woche planen. Und desto größer das Unternehmen wird, desto eher wichtiger ist es auch auf strategischer Ebene von Jahr zu Jahr oder von 5-Jahresplanungen auch teilweise abzuleiten, dass man sich nicht jeden Tag neu erfindet. Überhaupt bei einem großen Branding, wo du sagst, ihr habt mehrere Kernmärkte, Dachregion, Osteuropa, USA etc. Da kann man nicht in jedem Kontinent komplett unterschiedlich auftreten, sondern man muss ein einheitliches Bild haben, mit dem man klar fahren kann. Aber sehr, sehr coole Perspektive. Das heißt auch bei dir sehr strategisch, mehr oder weniger abgeleitet, hin und wieder in Showfixes eingebunden, um die Richtung, die man eingeschlagen hat, mehr oder weniger auch akkreditiert und sagt, okay, wir befinden uns am richtigen Weg oder eben nicht in dem Fall. Wie schaffst du es als Person da gut Übersicht zu behalten? Also wie strukturiert ein Simon seinen Tag, dass er da nicht völlig außer Kontrolle gerät?
Also ich bin großer Outlook-Fan, muss ich sagen. Und arbeite alles mit meinem Kalender, also setze mir eben wichtige Themen, die ich für mich bearbeiten muss, einfach als Blocker in den Kalender. Das hilft zum einen, dass ich es nicht vergesse, es hilft aber vor allen Dingen auch, dass ich die Zeit dann frei habe, um mich mit den Dingen zu beschäftigen und nutze das eben auch, um relativ weit im Voraus alle Termine zu planen, die wichtig sind, sodass sowohl ich als auch die Leute, mit denen ich dann reden muss, Zeit haben und nutze die Aufgabenfunktion von Outlook auch relativ viel, wo ich mir einfach kleinere Themen, die einfach, wo ich ein Auge drauf haben will, mir als Reminder mache, weil oft ist es so, ich gebe dann ein Thema in irgendeine Richtung ab, sei es in eine andere Fachabteilung oder auch zum Beispiel zurück nach Deutschland, weil die Kollegen und Kollegen sich dann dort mit beschäftigen sollen, und manchmal ist es so, dass es dann bei denen untergeht, und damit ich einfach da die Themen nicht aus den Augen verliere, setze ich mir dann den Reminder, um mal nachzufragen, wie es denn aussieht. Genau.
Diese Aufgabenfunktionen, Kalendern habe ich lange nicht gekannt, muss ich eingestehen. Also ich habe lange immer mit Terminen gearbeitet, und dann hat ein Termin genauso ausgeschaut wie eine Aufgabe. Für die, die Gmail und Ähnliches verwenden, bitte sucht die Aufgabenfunktion, hilft euch sehr viel. Kann man auch wiederkehrende Aufgaben einstellen, aber super spannend. Das ist gesagt, ihr habt verschiedenste Zielmärkte und darunter auch die Dachregion. Du bist jetzt selbst in der Schweiz ansässig. Wir haben einen österreichischen Podcast, und uns auch für unsere Premiere mal so Sichtweise aus der Schweiz zu hören. Deswegen einfach mal Frage an dich. Was für Besonderheiten bringt die Schweiz im E-Commerce mit sich? Ich kann einfach nur sagen, was so aus unserer Perspektive ist. Also bei uns aus Österreich sieht man meistens das Nachbarland, aber man sieht gleichzeitig auch, dass es kein EU-Land und damit ein Drittland ist und damit immer mit Zollschwierigkeiten und dergleichen verbunden ist, und dass das Kaufverhalten eines Schweizers im Ausland eher nur in bestimmten Produktgruppen manchmal gut funktioniert. Jetzt würde es mich extrem interessieren, und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie tickt der oder die Schweizerin?
Also ich kann natürlich für unsere Zielgruppe sprechen. Bei den Zielgruppen, die wir nicht bearbeiten, kann ich ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, was man schon generalisieren kann, ist, dass einfach die Zahlungsbereitschaft eine andere ist. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu Deutschland, zu Österreich, kann ich es jetzt nicht direkt sagen. Aber wir sehen eben, dass die Warenkörbe ganz andere sind und auch die Bereitschaft, eben höherpreisige Produkte überhaupt zu kaufen. Wir sehen, die Relevanz von Angeboten ist eine andere als in Deutschland. Also gerade jetzt, das ist natürlich auch einfach getrieben dadurch, dass zum Beispiel das Thema Inflation hier eigentlich kein Thema ist, vor allen Dingen eben in Abgrenzung zu den extremen Inflationsraten, die Deutschland kurzweiliger hatte, beziehungsweise hat. Und dementsprechend war in Deutschland vor allen Dingen dann auch im letzten Jahr am Ende Rabattierung das große Thema. Wenn man groß irgendwo die rote Prozentzahl hingeschrieben hat, dann war das eigentlich ein ziemlicher Garant dafür, dass es laufen wird. Und das sehen wir eben hier in der Schweiz nicht so. Also die Kunden sind mehr darauf ausgerichtet, hat es gute Qualität, und dann ist man auch bereit, das Geld in die Hand zu nehmen. Und was auch wirklich wichtig ist, was wir sehen, vor allen Dingen eben im Food- und Bev-Bereich, ist dieses Thema Swissness. Also praktisch, ist es in der Schweiz produziert, ist es in der Schweiz hergestellt, kann ich dieses Schweizer Logo mit dem Wappen drauf machen, und dann habe ich ein echtes Stein im Brett. Und in Abgrenzung dazu, Produkte, die das nicht haben, gerade in diesem Food- und Bev-Bereich, da rennt man hinterher. Das ist aus meiner Sicht ganz klar so. Und das andere Thema, wie gesagt, ist Qualität, wo einfach auch wieder im Food- und Bev-Bereich total drauf geachtet wird, deutlich mehr, als das in Deutschland der Fall ist. Also das sieht man auch, wenn man einfach mal in den Supermarkt geht und das vergleicht, was liegt in einem Aldi in Deutschland im Regal, was liegt in einem Aldi in der Schweiz im Regal. Das sind schon Produkte, wo sich doppeln, absolut. Und es sind aber auch Produkte, die in Deutschland ganz bestimmt nicht drin liegen würden, weil sie einfach zu teuer und zu hohe Qualität haben für den Aldi-Kunden, aus meiner persönlichen Sicht. Und
genau, was für Produkte Aldi, wo du sagst, da ist ein großer Unterschied?
Beispielsweise Butter ist es so, im Aldi liegt dann die Aldi-Marke von der Butter eben, die möglichst günstig ist. Und ich glaube, es gibt nicht mal das Äquivalent in der Schweiz, um ehrlich zu sein, sondern es gibt eben eine Bio-Variante, die dann nochmal eine Ecke teurer ist. Es gibt nochmal eine besondere Premium-Variante, also es ist deutlich eher darauf ausgerichtet, eben Qualität und Qualität auch in der Herstellung zu verkaufen, als einfach möglichst viel für möglichst wenig Geld.
Sehr, sehr spannend. Also ich kann jetzt einfach nur ein bisschen so von meiner Seite aus die österreichische Mentalität wiedergeben. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen ein Mix aus dem, was du gerade über Deutschland und der Schweiz erzählt hast. Also ich glaube, dass in Österreich schon noch das Qualitätsbewusstsein steigt, und auch du hast das Swissness genannt. Sehr, sehr cooles Wort, da habe ich wieder was gelernt. Ich glaube, bei uns in Österreich überhaupt über den Lockdown war es extrem stark, dieses Patriotismus, misch denken. Also man wird schon wissen, was ich meine. Sehr rot-weiß-rot gedacht sozusagen. Und alles, was in Österreich zumindest verkauft wird oder wo der Firmensitz zumindest in Österreich war, hat prinzipiell besser funktioniert als alles andere. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass jetzt 2024 der Trend wieder ein bisschen retour geht. Eben so Themen wie Rabattierung, eben auch inflationsgetrieben, schon eine Relevanz bekommen. Aber das, wie gesagt, ist natürlich auch sehr davon abhängig, wie stark wirkt eine Inflation auf ein Land ein.
Absolut. Ich habe das Wort Swissness auch lernen müssen, als ich hier hingekommen bin. Mir war es auch kein Begriff, aber es ist tatsächlich ein feststehender Begriff für eben den Appeal und auch die, ich glaube, das Label heißt auch Swissness, ehrlicherweise, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber steht eben für Made in Switzerland und die Qualität und den Appeal, den das hat. Und genau, es ist ein verstehender Begriff, also es ist kein Spaßwort.
Mega spannend, kommt ins Vokabelheft. siehst du selbst vielleicht Unterschiede zwischen Österreich und Schweiz, also wo du vielleicht merkst von den Verkaufszahlen her, dass da eine gewisse Unterscheidung gibt, du hast jetzt gut verglichen mit Deutschland und Schweiz, kann man das 1:1 übertragen auf Österreich oder würdest du sagen, da gibt es noch ein, zwei Besonderheiten?
Also von dem, was ich mitbekomme von unseren österreichischen Kollegen, wie gesagt, ich bin selbst nicht im Markt drin, sondern bin natürlich im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, ist eigentlich das, was du gerade sagst. Also es ist so eine Mitte aus Deutschland und der Schweiz. Das sehen wir eben unter anderem zum Beispiel im VPO, also im Value per Order, dass wir da ungefähr in die Mitte rutschen, aber auch eben bei anderen Themen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz guter Vergleich oder eine ganz gute Annahme, dass man sagt, okay, man befindet sich irgendwo, jetzt mal sehr überspitzt gesagt, zwischen dem Deutschen, der möglichst viel für möglichst wenig gern haben möchte und dem Schweizer, der Top-Qualität möchte und dafür bereit ist, auch viel Geld auszugeben. Das ist natürlich sehr generalisiert und stimmt bei weitem nicht für jeden Kunden oder jede Kundin, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
Jetzt vielleicht Frage. Ich stelle vor, ich habe eine österreichische Brand. Ich meine, gab es tatsächlich mal. Wir haben aber damals nicht in die Schweiz verkauft. Unseren Online-Shop gab es aber auch nicht so dermaßen lang. Wir haben damals nur Deutschland und Österreich im Fokus gehabt. Aber viele meiner Consulting-Kunden und dergleichen haben natürlich auch Schweiz mehr oder weniger im Visier. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollten österreichische Brands auch in die Schweiz verkaufen? Und vor allem, wie machen sie das am besten aus Sicht vielleicht eines in der Schweiz Ansässigen?
Ich denke, es ist Chance und Fluch und Segen gleichzeitig. Also genau wie du gesagt hast, das große Thema ist eben, es ist kein EU-Land und das hat alle möglichen Haken, also ganz besonders, wenn ich eben ein kleines Unternehmen bin, was jetzt nicht die Ressourcen und die Mittel hat, die eben ein großer Konzern hat. Gleichzeitig ist es aber auch eine Riesenchance, weil durch diese Problematik ist der Markt längst nicht so gesättigt, wie er das in den anderen Ländern ist. Bestes Beispiel, Amazon gibt es in einer sehr abgeschwächten Version. Also man kann eben aus dem deutschen oder aus dem französischen Shop, ich meine auch aus dem italienischen, in die Schweiz bestellen. Das geht aber nur für einen Bruchteil der Produkte und das ist auch nicht immer so einfach und flüssig, wie man das gerne hätte. Also der Markt ist einfach noch aus meiner Sicht viel, viel weniger gesättigt und das ist natürlich eine Riesenchance. Und gleichzeitig hat man eben die Kundinnen und Kunden, die sehr zahlungskräftig sind, die offen sind, auch für gute Produkte wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Von daher, wenn man es schafft, diese regulatorischen und organisatorischen Grenzen gut zu meistern, dann hat man hier wirklich eine Chance, auch aus meiner Sicht gutes Geschäft sich aufzubauen. Und ja, man muss es eben einfach hinkriegen. Das ist je nach Produkt natürlich einfacher oder schwieriger. Wenn ich jetzt ein SaaS-Unternehmen bin oder gar kein physisches Produkt habe, habe ich es natürlich deutlich einfacher, als wenn ich im schlimmsten Fall sogar wirklich Food und Bev mache und dann an diese ganzen Regulatorien ran muss. Aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass das wirklich eine Chance sein kann, wenn man sich da gut platziert.
Du hast gerade gesagt, dass Amazon in der Schweiz nicht so groß ist. Das ist mir unter anderem auch bewusst. Wie heißen dann die großen Händler in der Schweiz sozusagen? Also welche Marktplätze werden dort benutzt? Welche stationären Händler kommen dort zum Vorschein? Also wo kaufen die Schweizer mehr oder weniger online ein?
Ja, also das Amazon-Äquivalent in Anführungszeichen ist Galaxus, was am Ende ja der große Marktplatz ist. Es gibt noch zwei, drei andere große Player. Aber in der Tiefe des Sortiments ist das immer noch weit weg von Amazon. Auch in der Preiskompetitivität ist es eine Weile weg. Es ist tatsächlich so, dass Temu und Shein hier in der Schweiz sind, auch zu den gleichen Konditionen anbieten, wie sie es in Deutschland oder den EU-Ländern tun. Das heißt eben, gleiche Versandzeit meine ich, aber vor allen Dingen eben Free Shipping, Free Return, was natürlich wirklich eine Kampfansage ist. Und genau, aber die etablierten Player sind eben Galaxus, Brack, das sind so die großen. Und dann gibt es eben stationär, ja, auch lokal abhängig, je nachdem, in welchem Bereich in der Schweiz, wenn dann gewisse Ketten, aber eben online ist Galaxus absolut der Haushaltname, ja. Mhm.
Sind Themen wie Zalando und About You in der Schweiz auch ein Thema jetzt im Fashion-Bereich, wenn man jetzt in den Nicht-Food-Bereich geht?
Ich muss sagen, ich bin nicht der große Zalando-Kunde. Ich meine, beides, es gibt beides hier. Wie groß es ist, ehrlicherweise, muss ich zu meiner Schande gestehen, kann ich gar nicht sagen.
Aber alles gut. Ich schaue dann mal in die Statistiken rein, weil es würde mich da selber interessieren, ob auch die Zalando ja auch mittlerweile mit einem Marktplatzmodell am Markt ist und ob das schon gut vertreten in der Schweiz ist, stelle ich mir gerade selbst die Frage, aber die kann ich mir aktuell gerade selber nicht beantworten. Das ist aber eine gute Hausaufgabe für nach dem Podcast, um dann noch ein bisschen Nachrecherche zu betreiben. Aber sehr, sehr spannend. Das heißt also zusammengefasst, Chancen, Fluch und Segen zugleich. Wer die Regulatorien meistert, der hat einen hoffentlich großen Markt vor sich, weil sich halt nicht viele reintrauen, ist der Markt noch mehr oder weniger gut bestückt. Und wer da drinnen landet, der kann sich auf größere Warenkörbe freuen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Argument, wenn man jetzt zum Beispiel den österreichischen Markt anschaut, wo die Versandkostengrenze meistens eh schon sehr tief rutscht, dass man gerade noch den Warenkorb auf 40, 50 Euro raufbekommt. Und wenn man dann deine Worte hört mit höheren Warenkörben, Qualität, die tatsächlich ernst genommen wird, sofern man das Schweizer Label drauf hat sozusagen, ist das ja prinzipiell schon sehr vielversprechend. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem Thema als Head of E-Commerce. Magst du vielleicht auch mal kurz erklären, wie groß ist dein Team oder wie seid ihr da so organisiert? Bist du die einzige Person im E-Commerce-Team? Sind da mehrere Leute aktiv dahinter?
Genau, also wir sind relativ eng dran an der deutschen Organisation. Das heißt, arbeiten sehr eng auch mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir sind hier im Team 8, 9 Leute und sind da aufgeteilt auf die verschiedenen Fachbereiche. Also das Thema alle Kommunikation in Richtung Kunde, sei es E-Mail, Push etc. Wir haben eben jeweils eine Managerin für On-Site, also für die Website praktisch, einmal für Kaffee und einmal für Non-Food. Wir haben einen Kollegen, der sich um das ganze Thema Performance-Marketing kümmert, da in Abstimmung mit verschiedenen Agenturen, auch mit den deutschen Kollegen, also mehr strategisch steuert eigentlich. Und dann haben wir eine Kollegin, die eben das ganze Thema, ich sag mal, Kooperationen, externe Partnerschaften betreut. Und dann haben wir noch ein Support-Team, was eben über die verschiedenen Aufgabenbereiche hinweg alle Fachbereiche supportet, genau.
Super spannende Auflistung, weil ich sage jetzt mal, das Karrierebild von früher oft in Marketing und Sales unterteilt war und heute spricht man, wenn man über eine E-Commerce-Abteilung spricht, meistens von Support, CRM, Performance-Marketing, viele glauben dann, sie müssen selbst die Werbung einstellen, aber du sagst es auch richtig, in Zusammenarbeit mit einer Agentur, weil eine Person, die Social-Media-Management oder irgendwas macht, die kann jetzt nicht 16 Kanäle gleichzeitig und auf allen Sprachen und überall präsent sein, sondern ist dann eher in einer koordinativen Position ansässig. Und das dann auch tatsächlich so in die Köpfe der Unternehmen reinzubekommen, ist sehr essentiell. Aber sehr, sehr spannende Auflistung, dass es da so verschiedenste Bereiche gibt. Bei 8 Leuten bleibt natürlich auch genug Arbeit für mittlerweile in 9 Ländern, was du gesagt hast, ist da sicher einiges zu tun. Generell,
wenn wir jetzt auf einmal, Entschuldige. Alles gut. Also unser Team macht nur den Schweizer Shop.
Also, ach so, okay, na gut.
Dann noch mehr. Die österreichischen Kollegen das Team ist eine ganze Ecke größer als wir und in Deutschland ist der Online-Vertrieb sind über 100 Menschen, die sich da kümmern. Also wir machen als Team nur den Schweizer Shop. Wir haben mit den anderen Ländern nichts zu tun, beziehungsweise wir betreuen diese Länder nicht, sondern die haben eben eigene Teams, die sich um ihre Shops kümmern, genau.
Okay, super spannend. Was hättest du dir, wenn du jetzt so ein bisschen deine Jahre retour schaust, an die Anfänger deiner E-Commerce-Karriere, welche Dinge hättest du gerne übers Online-Shop führen, übers Online-Shop-Leiten gerne früher gewusst, vielleicht auch spezifisch auf die Schweiz zu übertragen? Gab es da so Dinge, wo du einen Aha-Moment hattest oder so ein Learning, wo du dir dachtest, ah, okay, jetzt verstehe ich, wie der Hase rennt, wir müssen nicht dauerrabattieren in der Schweiz, sondern wir können tatsächlich mit mehr höheren Preisen mehr Kundschaft erzielen?
So generalistisch, glaube ich, gibt es diese Weisheiten nicht, weil am Ende der Markt ändert sich ständig, das Kundenverhalten ändert sich. Wie gesagt, bestes Beispiel aus meiner Sicht, die Inflation jetzt in Deutschland, die doch relativ viel mit dem Kaufverhalten gemacht hat und sich da auf festen Weisheiten in Anführungszeichen auszuruhen, aus meiner Sicht ganz bestimmt nicht clever, sondern eher wirklich das Mantra zu testen, zu testen, zu testen, was funktioniert nicht, das auch immer wieder mal challengen, ist das immer noch der richtige Weg? Und eigentlich daraus abgeleitet auch, also wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich mir selber nochmal als Tipp mitgeben würde, ist möglichst früh so tief wie möglich in alle Zahlen einzusteigen, weil am Ende du bist immer wieder in Diskussionen mit Fachexperten zu verschiedensten Themen und da auf Augenhöhe oder auf annähernder Augenhöhe mitdiskutieren zu können, ist einfach essentiell, weil wenn du selber nicht weißt oder die Zahlen nicht verstehst, über die du diskutierst, dann wirst du niemals auf Augenhöhe eben mitreden können. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, wenn man wirklich auch Themen vorantreiben möchte, wenn man Leute überzeugen möchte, dass alle verstehen und dass man die Leute überzeugen kann von dem, was man da gerne verkaufen will. Ja?
Wie bildest du dich selbst weiter in dem Bereich? Weil du hast jetzt gesagt, Zahlen verstehen und dergleichen, das wird dir nicht zugeflogen sein, sondern wirst wahrscheinlich auch irgendwo Quellen haben, wo du sagst, hey, das sind so ein paar Medien, die ich gerne konsumiere, um mich entsprechend weiterzubilden.
Also was tatsächlich meine größte Hilfe war in diesem Thema Zahlen, ist ein sehr guter Kollege aus dem Hamburger Office, der seit Ewigkeiten im Controlling arbeitet und der da mich wirklich an die Hand genommen hat und mit mir ganz viele Stunden verbracht hat, da durch die P&L zu gehen, durch unser Reporting-System zu gehen, um einfach zu verstehen, was bedeutet welche Zahl. Das ist natürlich in jedem Unternehmen ein bisschen anders, deswegen ist das, glaube ich, nichts, was man so, also klar, den grundsätzlichen Aufbau von der P&L zu verstehen, ist generalistisches Wissen, was ich mir überall aneignen kann, aber dann eben die Spezifika von einem gegebenen Unternehmen, das ist, ja, das muss ich eben live und in Farbe lernen. Und da kann ich ja so jemanden, der einen da als Mentor oder als Coach an die Hand nimmt, wirklich wärmstens empfehlen.
Und E-Commerce-spezifisch, hast du da irgendwie so Quellen, die du gerne zur Hand nimmst, außer unserem Podcast? Versteht sich.
Du, ich höre immer mal wieder so in verschiedene Podcasts rein, um einfach ein gutes Bild dazu bekommen, was ist gerade wichtig am Markt, worauf fokussieren sich andere. Das ist natürlich jetzt für meine Rolle besonders relevant, weil einfach wir auch gucken müssen, wo wollen wir hin, was ist für uns wichtig. Und da einfach nah am Markt zu sein, ist, denke ich, hochrelevant. Ich gehe auch immer mal wieder auf Events und gucke, dass ich da mit Leuten spreche, die eben auch idealerweise andere Businessmodelle haben als wir, um einfach mal zu gucken, okay, wie funktioniert es für ein anderes Unternehmen, was vielleicht ganz anders arbeitet oder was ganz anders verkauft, aber können wir es trotzdem für uns nutzen, was die machen, ist das für uns spannend? Und da einfach ja am Puls der Zeit zu bleiben, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, weil ja der Markt verändert sich und auch die Technik ist ja in dauerhaftem Wachstum und in dauerhaftem Wechsel auch, was heute super relevant war, ist es vielleicht in 2 Jahren schon längst nicht mehr und deswegen da nah am Zahn der Zeit zu sein, ist ganz, ganz wichtig, denke ich.
Ich glaube, jeder, der sich die E-Commerce-Branche als potenziellen Arbeitsbereich ausgesucht hat, der muss mit einer gewissen Dynamik leben können. Das heißt, Systeme bleiben meistens nicht 5 Jahre die gleichen, sondern man muss sich immer wieder umschauen, was ist gerade Neues am Markt, wenn man jetzt so die letzten Jahre anschaut. Ich meine, AI ist eh Klassiker, WhatsApp-Marketing und dergleichen. Auf einmal gibt es WhatsApp-Kanäle mit über 20.000 Mitlesern sozusagen und du bist noch gar nicht dabei, so mehr oder weniger, und kannst dir das eigentlich schon bei anderen anschauen. Super, super spannend und eben wie du sagst, verschiedene Podcasts und Events, mega wichtig, einfach mal auch die andere Personen zu hören, eben wie du sagst, auch gar nicht vielleicht spezifisch Konkurrenten, die jetzt genau dasselbe machen wie du und du machst einen Copycat draus, sondern bist jetzt im Food- und Beverage-Bereich einen Autoreifenhersteller zu fragen, hey, wie verkaufst du eigentlich deine Reifen? Vielleicht findest du irgendwo einen Übertrag dazu, dass du das Ganze auf deinen eigenen Bereich übertragen kannst.
Total. WhatsApp ist tatsächlich was, was wir seit letztem Jahr auch angefangen haben hier in der Schweiz. Allerdings nicht über einen Channel, sondern tatsächlich über eine klassische Funktionalität, in der ich sozusagen einen 1-zu-1-Chat mit dem Kunden oder mit der Kundin führe. Und das ist für uns ein super, super spannender Kanal. Also wir sind total in den Kinderschuhen und versuchen gerade, wie können wir es machen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und genau, was für mich aber da der wirkliche Schlüssel ist, wenn wir den gut rausarbeiten, dass es auch erfolgreich sein kann, ist, dass es einfach so wahnsinnig persönlich ist. Also mit einer E-Mail habe ich ja am Ende eine einseitige Kommunikation, die ich dem Kunden hingebe, der Kundin hingebe. Also hier ist der Newsletter, da steht das und das drin, lies es oder lies es nicht, klick oder klick nicht. Und über WhatsApp haben wir eben wirklich die Chance, in eine Diskussion zu kommen oder in eine Kommunikation zu kommen, wo beide Seiten miteinander interagieren. Das kann über Rabatte sein, also dass wir sagen, hey, pass auf, hier guck mal, wir bieten dir den und den Rabatt an. Gefällt dir der, gefällt dir nicht? Möchtest du vielleicht einen anderen? Was würdest du dir vorstellen? Bis hin zu irgendwelchen Shopping-Beratungen, also da ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Und wir haben natürlich auch die Chance, einfach Kanäle zu vereinen, also das, was klassisch Kundenservice ist, also ich habe irgendein Problem, ich möchte irgendwie meine Bestellung tracken oder ich möchte wissen, wo meine Retoure ist oder ich möchte einfach nur über ein Produkt sprechen, weil ich was nicht verstehe, kann ich in diesem Kanal kombinieren mit klassischem Marketing, dass wir sagen, du kriegst dienstags von uns eine Message, wo drin steht, hier, guck mal, ein Highlight-Produkt von uns oder ein Rabattcode und du kannst trotzdem am nächsten Tag einfach in den gleichen Kanal reinschreiben, hey, ich habe das und das Problem, wie sieht's aus? Also man bündelt auch diese verschiedenen Anliegen innerhalb von einem Kanal und da steckt aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz viel Potenzial hinter.
Mega spannend, das so aus deiner Perspektive zu hören. Generell das Thema WhatsApp-Marketing, glaube ich, auch noch für viele generell ein Neuland. Dementsprechend eh ganz gut, wenn man da mal gleich zu Beginn mitmischt und da so seine ersten Erfahrungen selbst sammelt. Ich schaue mir selbst immer noch so WhatsApp-Kanäle an, auch wenn du sagst, ihr habt jetzt keinen persönlichen Kanal, aber ich gar nicht so als Endkonsumentensicht, sondern ich abonniere meistens die Online-Händler wie About You und schaue mir da auch immer gerne an, womit die gerade eigentlich werben oder wie sie prinzipiell vorgehen. Und das jetzt schon gesagt mit den Rabattstufen zum Beispiel, da geht es auch darum, reagiere mit Herz, Daumen oder Regenschirm, wenn du entweder 20% Schuhrabatt, 20% Kleiderrabatt oder 20% Pulloverrabatt haben magst und dann entscheidet eigentlich die Community, welchen Rabattcode sie haben mag, dass sie eigentlich, was sie eigentlich proaktiv aufs eigene Geschäft einzahlen würde.
Absolut, und das ist eben der große Unterschied, den wir in dieser 1-zu-1-Kommunikation haben, dass wir es wirklich jedem persönlich diese Entscheidung anbieten können. Also es muss nicht demokratisch die Community entscheiden, ich hätte lieber links oder rechts, sondern ich kann tatsächlich sagen, ich möchte gerne einen Pulli und die Kundin neben mir, die hätte gerne bitte einen Rabatt für die Hose oder für was auch immer. Und das ist einfach, was ich meinte mit, es ist einfach nochmal viel, viel persönlicher. Und wir haben eben wirklich diese 1-zu-1-Kommunikation. Der Channel ist ja einfach eben, ja, in dem Sinne wie dieser Massenpush, in dem ich einfach sage, hier, das ist die eine Information, die kriegt ihr alle, guckt ihr euch an oder guckt sie euch nicht an, reagiert oder reagiert nicht. Aber genau, es entsteht eben keine Kommunikation daraus.
Sehr, sehr fein. Gut, Simon, ich würde sagen, E-Commerce-Themen, mach mal kurz gedanklich einen Strich drunter. Vielen Dank schon mal für die vielen Einblicke in die E-Commerce-Welt in der Schweiz. Jetzt hast du zuerst schon kurz von Butter geredet. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was ist ein Schweizer zum Frühstück?
Also ganz, ganz klassisch ist es Kaffee und Gipfeli. Für die Nicht-Schweizer oder die sich nicht denken können, es ist ein Croissant.
Ich wollte gerade sagen, das erste Mal ein schweizerdeutsches Wort endlich im Podcast. Ja. Ich glaube, jeder vermisst das Schweizerdeutsch hier gerade.
Ja. Das war wahrscheinlich so falsch ausgesprochen, dass ich Ärger bekomme. Aber genau, also es gibt eben das Gipfeli, was in verschiedensten Geschmacksrichtungen grundsätzlich verfügbar ist. Also es gibt es mit Schokolade, es gibt es mit Nuss etc. Der Klassiker ist eben aber Natur, also ohne alles, also klassisches Croissant am Ende. Das wird eben mit Kaffee zusammen gefrühstückt. Ich muss sagen, ich frühstücke eigentlich selten bis gar nicht, deswegen ist es für mich nicht so relevant. Aber das wäre auf jeden Fall, wenn ich traditionell schweizerisch frühstücken würde, wäre es das, genau.
Sehr, sehr cool. Was ich auch immer gerne frage, ist so, was war bislang dein schönster Moment, seitdem du berufstätig bist oder warst?
Das ist für mich tatsächlich das ganze Thema Gastro beziehungsweise im ganz speziellen Hochzeiten. Ich habe eine ganze Weile in der Selbstständigkeit Hochzeiten gemacht, so als, ich sag mal, Projektmanager. Und es ist einfach sehr schwer zu schlagen, wenn du eben nach so einem Event, sei das nur ein Abend oder sei das ein ganzes Wochenende, am Ende die Kundinnen und den Kunden, am Ende also das Hochzeitspaar, wirklich ein tolles Event beschert hast und sie sind einfach nur glücklich mit dem, was da passiert ist. Das ist ein wahnsinnig direktes Feedback, was super, super schön ist. Und das kann bei aller Liebe für das Thema E-Commerce, ist einfach nicht replizierbar. Ja, also selbst Stimmt. wenn wir jetzt über einen Kundenservice jemanden happy machen, der irgendwie unzufrieden war oder was auch immer, es ist einfach nicht vergleichbar, damit vor jemandem zu stehen, der wahnsinnig dankbar dafür ist, was gerade passiert ist und sich auch in Person und in Worten bei dir bedankt. Das ist ja, das sind schon echt Highlights. Ja.
Ist vermutlich auch ein ganz anderer Impact, den man aufs Leben hatte. Ich glaube, die Hochzeit wird jetzt nicht so oft passieren wie das Kundenservice-Problem. wenn die Kaffeepackung aufgerissen war, ist das wahrscheinlich eine kleinere Auswirkung aufs Leben, als, ich sage jetzt mal, den Bund der Ehe einzugehen.
Absolut, absolut.
Sehr, sehr spannend. Auch eine Frage, die wir, glaube ich, in der 9. Folge drin hatten, die ich gerne mal wieder aufspielen wollen würde, ist das Ganze aber natürlich auf Schweizer Franken dieses Mal umgemünzt. Wenn du dich jetzt nochmal vor 10 Jahren sehen würdest, jetzt habe ich dich ganz vergessen, dich zu fragen, wie alt du eigentlich bist. Nicht, dass du dann noch gar nicht auf der Welt warst. Na, Spaß.
Ich bin 29.
29, okay.
Wir setzen, also war schon auf der Welt.
Okay, gut, wir setzen dich in dein 19-jähriges Ich zurück, geben dir 50.000 Schweizer Franken. Was hätte der Simon damals damit gemacht und was würde er in 10 Jahren damit tun? Also von heute plus 10 Jahre und einmal minus 10 Jahre.
Mit meiner heutigen Weisheit hätte ich es in Immobilien getan. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich der Zinsentwicklung. Vor 10 Jahren der Markt auch nochmal eine ganze Ecke attraktiver, als er dann jetzt zum Ende der Top-Zinsen war. Und gut, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann den zum Schweizer Immobilienmarkt jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, aber im deutschen Markt hätte ich es auf jeden Fall dann in Immobilien gepackt, was jetzt ja einfach ja gerade so volatil ist und da passiert so viel. Da würde ich jetzt persönlich die Finger von lassen, aktuell zumindest. Und in 10 Jahren, ich würde mich sehr gerne in diese Richtung Business Angel entwickeln. Ich finde Startups total spannend. Habe letztes Jahr auch mein eigenes Startup mit einem guten Kollegen gegründet. Und mich würde total reizen, da noch tiefer einzusteigen, bei verschiedenen Unternehmen mit reinzugucken, zu beraten, Expertise mitzugeben. Und von daher würde ich das höchstwahrscheinlich nutzen, um mich irgendwo einzukaufen als Business Angel, um eben in dieser Startup-Welt ein bisschen mehr mitzuspielen.
Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was so dein persönliches Startup-Baby nebenbei ist? Das erinnert mich sehr an meine Geschichte vor 2 Jahren. Da habe ich auch neben meinem Hauptjob ein Startup aufgebaut, einen Online-Shop für Startup-Produkte damals. Alles, was bei 2 Minuten, 2 Millionen und Hölle der Löwen war, gemeinsam mit 2 anderen aufgebaut. Muss sagen, ist auch sehr zeitintensiv, neben einem normalen Job ein Startup zu gründen. Wohin hat es dich verschlagen?
Wir machen tatsächlich was sich aus meiner Tätigkeit vor Chivo ergeben hat, also dieser ganze B2B-Bereich. Und zwar verstehen wir uns als Agentur für Mitarbeiterbindung. Das heißt, was wir machen, ist, wir versuchen, Lösungen zu kreieren, die Mitarbeiterbindung bedeuten, beziehungsweise wir sind nicht nur im Bereich Mitarbeiter unterwegs, wir machen das auch für Partner, für Kunden etc. Und das Medium, über das wir das angehen, beziehungsweise was unser Hauptverkaufsprodukt ist, sind eben Geschenkboxen. Und was wir eben tun, ist, wir versuchen uns auch in Abgrenzung eben zum Markt, und deswegen habe ich das Wort Agentur eben benutzt, versuchen wir uns wirklich als Agentur zu positionieren, die extrem individualisiert diese Lösungen für den Kunden aufbereitet. Das heißt, wir grenzen uns klar davon ab, von, ich sag mal, dem klassischen Werbemittelhändler, bei dem es ja auch im Zweifel so eine Box gibt, wo dann eine Flasche Sekt und, weiß ich nicht, eine Packung Chips oder ein Notizbuch drin ist. Und wir versuchen eben wirklich bei jeder Kundin individuell zu verstehen, wer wird beschenkt, wer soll beschenkt werden, zu welchem Anlass, was beinhaltet dieser Anlass, wer ist der schenkt, also ist auch idealerweise an das Unternehmen oder an die Branche zu knüpfen, sodass man wirklich dann ein Geschenk verschenkt, was extrem individuell ist und was auch schon beim Auspacken eigentlich ein Erlebnis ist. Also wir legen auch ganz viel Wert eben auf die Verpackung, auf den Karton, auf das, was draufgedruckt ist, irgendwelche Sticker etc. Und genau, versuchen da eben uns im Premium-Bereich sozusagen zu platzieren. Zum Beispiel eben so ein klassischer Use Case wäre 30. Jubiläum vom Mitarbeiter, wo wir dann eine Uhr individuell mit einem individuellen Zifferblatt eben anfertigen lassen, wo dann das Firmenlogo drauf ist. Sowas zum Beispiel, das wäre jetzt natürlich preislich wirklich im High-End-Bereich, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, denke ich.
Sehr, sehr spannend. Damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis mit den Hochzeiten, finde ich, weil da muss man sich ja auch sehr oft Gedanken über Geschenke und dergleichen machen. Und irgendwie macht das Sinn, was du erzählst, weil es spielt irgendwie alles so in eine Box rein.
Du, also Kundenorientierung ist mir persönlich sehr lieb und auch ein absolut essentielles Thema, aber ich ziehe einfach sehr, sehr viel Motivation und Freude auch draus, jemanden mit einem tollen Produkt, was auch immer das sei, glücklich zu machen. Und deswegen bist du eigentlich genau richtig. Ja, das folgt schon einer gewissen Kontinuität. Ja,
sehr, sehr fein. Gut, lieber Simon, vielen lieben Dank für das lange Interview mit dir. Wir sind jetzt 40 Minuten mehr oder weniger voll drinnen gewesen. Davon eine gute halbe Stunde über E-Commerce-Themen gesprochen, jetzt noch 10 Minuten zu deinen Visionen bzw. zu dir als Person. Vielen lieben Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, da so viele Einblicke auch in die Schweiz geben zu können. Wenn sich Leute jetzt denken, vielleicht die auch in der Schweiz sind, aber vielleicht auch in Österreich, sie wollen auf jeden Fall mit dir in Kontakt kommen. Wie kommt man denn am besten mit dir in Kontakt? Wo bist du denn gut erreichbar?
Am besten tatsächlich über LinkedIn. Bin auch auf Xing, aber ich glaube, niemand anders ist mehr auf Xing.
Vergessen, dass du wieder reingeschaut, ja.
Ob es noch lebt. Schon lange her, dass ich mich eingeloggt habe. Von daher lieber über LinkedIn, das ist am einfachsten. Da bin ich auch aktiv auf jeden Fall. Und einfach eine Einladung schicken, eine Nachricht schicken. Ich freue mich super oder bin total happy, auch in den Austausch zu gehen, zu diskutieren, Themen auszudiskutieren. Das ist immer spannend, gerade auch eben mit Kolleginnen oder Kollegen aus Österreich, die ja nochmal eine ganz andere Perspektive haben als in der Schweiz. Von daher sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich total.
Superschön. So, Simon, vielen lieben Dank. Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und in diesem Sinne bis bald.
Ciao, ciao.
Ich hoffe, du warst jetzt nicht allzu traurig, dass wir kein Schweizerdeutsch geredet haben und konntest aus der Folge heute wieder einiges mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, zögere nicht und teile diese Folge und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen. Solltest du Themen haben, die wir bearbeiten sollen, schreib uns gerne eine Mail oder eine SMS oder WhatsApp-Nachricht an die 0677 638 188 61. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und wir hören uns in 14 Tagen wieder.